Wir machen weiter in unserer Predigtreihe Fair Play. Marion hat letzte Woche über die Ehebrecherin gesprochen, wo Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den Stein. Und ich glaube, wir haben alle gemerkt, wie schnell wir dabei sind, Menschen zu verurteilen, sie in eine bestimmte Ecke zu stellen und über sie zu richten. Heute geht es um das Thema Einheit in Vielfalt. Einheit, das ist ja was Schönes, was Gutes. Das klingt auch gut, wie wir eben bei den Liedern gehört haben, wo wir in Einheit miteinander diese Lieder gesungen haben. Und zum Thema Einheit habe ich uns auch heute einen Text mitgebracht, wo Jesus betet. Das ist das letzte Gebet im Johannesevangelium, bevor Jesus direkt danach gefangen genommen wird. In diesem Gebet bekommen wir eine Einsicht in das intime Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Und Jesus betet auch für seine Jünger. Und ich habe uns da schon mal ein paar Verse rausgesucht, ist noch nicht der Predigttext. Da bittet Jesus, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Nun aber komme ich zu dir und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ich finde, in diesen Versen merkt man, wie sehr Jesus seine Jünger liebt, wie sehr er sich um sie sorgt, wo er doch weiß, dass nur ein paar Minuten später er gefangen genommen wird. Und er legt seine Jünger und Jüngerinnen in die Hände seines Vaters. Aber er betet nicht nur für sie, sondern er betet im Grunde auch schon für uns. Und das ist dann heute der Predigttext, Johannes 17, die Verse 20 bis 23. Und ich lese uns die Verse nach der Luther-Übersetzung. Da sagt Jesus, ich bete aber nicht für sie allein, also für seine direkten Jüngerinnen und Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werde, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Jesus hat erst seine direkten Jüngerinnen und Jünger im Blick und er betet für sie. Er legt sie in die Hände des Vaters, aber er bleibt bei ihnen nicht stehen. Jesus betet und denkt schon an die Menschen, die durch das Wort der Jüngerinnen und Jünger dann zum Glauben kommen werden. Er hat schon diese Menschen im Blick und er wünscht sich eine Einheit. Er wünscht sich eine Einheit, wie er selber mit dem Vater hat. Und er bittet darum. Und durch den Glauben an Jesus bekommen wir auch Anteil an dieser Vater-Sohn-Beziehung. Und wie Jesus in Gott ist und Gott in ihm, so sind wir auch als Glaubende durch den Heiligen Geist in Vater und Sohn. Und auch die Gemeinde soll ein Abbild dieser Liebesbeziehung sein. Das ist meine Aufgabe. Wir sollen ein Abbild dieser Beziehung zwischen Vater und Sohn sein. Wenn das so ist, frage ich mich, wie können wir das machen? Können wir das überhaupt machen? Die Einheit zwischen uns besteht nicht darin, dass wir einen Konsens miteinander finden, auf den wir uns einigen können. Die Einheit entsteht aber auch nicht dadurch, dass wir schwierige Themen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, einfach ausblenden und nicht miteinander diskutieren. Das ist keine Einheit, das ist Oberflächlichkeit. Das ist Scheinheiligkeit, weil unter der Decke alles gehalten wird, was uns vielleicht trennen könnte. Was uns aber doch irgendwie auch trennt, nur wir sprechen es nicht aus. Wir können Einheit von uns selber her überhaupt nicht herstellen. So sondern die Einheit ist eine Gabe Gottes. Jesus betet für die Einheit der Jünger und Jüngerinnen, seiner direkten und auch der indirekten Jüngerinnen und Jüngerinnen. Und wir sollen stets von Gott diese Einheit erbitten und sie dann auch praktizieren. Ich sage das nochmal, weil mir das so wichtig ist. Die Einheit der Gemeinde ist eine Gabe Gottes, die wir stets von Gott zu erwarten und zu erbitten haben und dann auch zu leben haben. So wie Jesus hier um Einheit bittet, so sollen wir auch um Einheit untereinander bitten. Die Einheit von uns Christen, die Einheit unserer Gemeinde zeigt sich in der Liebe, die wir untereinander haben. Als Gottes Gabe muss aber die Einheit durch die Zeiten hindurch und auch durch die verschiedenen Kulturen hindurch immer wieder neu bewahrt werden und erbeten werden. Und die Einheit ist doch gefährdet. Sie ist unter uns gefährdet, weil wir eben Menschen sind und nicht Gott. Weil wir unseren eigenen Kopf, weil wir unsere eigenen Ziele, weil wir unsere eigenen Prägungen, unsere eigene Denkweise mitbringen. Und wir vergessen dabei oft, wie Gott sich das Zusammenleben unter uns erdacht hat. Ich muss ganz ehrlich sein, als ich diese Verse das erste Mal so gelesen habe, da habe ich gedacht, oh, das hört sich super an. Irgendwie so voller Liebe, auch irgendwie so ein bisschen kuschelig und schön, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Da möchten wir irgendwie so mittendrin zwischen Vater und Sohn sein. Das hört sich so ein bisschen an wie so eine Familie, die zusammen jetzt im Sommer im unter dem schattigen Baum gemeinsam zum Picknick geht, wo die Eltern Arm in Arm auf der Picknickdecke liegen und sich das wunderbar anschauen, wie die natürlich lieb spielenden Kinder irgendwie so miteinander Zeit verbringen. Ja? Oder ich muss direkt am Psalm 133 denken, wo es heißt, sieh, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. So soll es irgendwie ja sein. Aber dann schaue ich auf die Realität. Und dann schaue ich in die Apostelgeschichte, dann schaue ich in die verschiedenen Briefe und denke irgendwie, die haben sich ganz schön gestritten. Dann schaue ich in der Kirchengeschichte weiter. Es geht um Streitigkeiten in einzelnen Lehrfragen. Es geht oft auch ganz um die Frage der Macht, wo Lehrstreitigkeiten dann vorgeschoben werden. Und dann schaue ich auf unsere verschiedenen Gemeinden und Kirchen und frage mich, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Ist da überhaupt was schiefgelaufen? Oder sind die vielen verschiedenen Gemeinden und Kirchen ein Ausdruck der göttlichen Vielfalt? Und dann schaue ich auf meine Beziehung. Wir haben ja eben, habe ich ja den Vers vorgelesen, sieh, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, direkt bei uns hier in der Gemeinde manchmal. Oder ich denke an meinen Bruder, also wo wir unter einem Haus gewohnt, einem Dach gewohnt haben. Ja, das war nicht nur Einheit. Ich glaube, da ist irgendwie ganz schön was schiefgelaufen. Da wurde die Einheit nicht miteinander bewahrt. Da haben sich Menschen so zerstritten, dass sie es nicht mehr miteinander ausgehalten haben. Wie viele Gemeinden sind wegen dem Streit um eine einzige Frage auseinandergegangen? Wie oft wurde Macht missbraucht und man hat sich getrennt? Oder Gemeinden sind ganz kaputt gegangen. Und wenn man natürlich auf beiden Seiten fragt, ist ja immer ganz klar, nur die eigene Position hat Recht. Der andere, der ist immer unbiblisch. Ich finde das Wort schon ein bisschen schwierig. Die Vielfalt der verschiedenen Gemeinden und Kirchen ist aus meiner Sicht nicht Gottes Wille, sondern Menschen gemacht. Aber warum ist es so? Ich saß vor ein paar Wochen in einer Sitzung mit verschiedenen haupt- und ehrenamtlichen Vertretern aus verschiedenen Konfessionen und plötzlich kam das Thema Taufe. Ist immer gut, wenn er denn so runden auftaucht. Oder sagte dann jemand, ich verstehe überhaupt nicht, warum wir uns in dieser Frage nicht einig sind. Wir haben doch alle den Heiligen Geist. Ich möchte niemanden hier aus dieser Runde den Heiligen Geist absprechen. Warum ist es so? Wir lesen doch die gleiche Bibel und wir haben den gleichen Geist. Warum gelingt es uns nicht, in den ganzen Fragen, wo wir unterschiedliche Auffassungen haben, Gottes Willen gemeinsam zu erkennen und zu einer einheitlichen Antwort zu kommen? Ich finde, die Frage ist berechtigt. Die Taufe trennt Kirchen und einzelne Christen und Gemeinden. Das Thema Abendmahl, das Thema Homosexualität, und es kommen ja noch so ein paar Fragen auf uns zu, oder die diskutieren wir gerade. Wie ist es mit Waffenlieferungen? Können wir das im Einheit mit Gottes Willen tun? Die Frage nach dem Lebensende, jetzt hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass jemand ein Recht darauf hat, sein Leben zu beenden. Da können wir jetzt drüber rumheulen, aber die Entscheidung ist getroffen. Und jetzt müssen Politiker irgendwie Lösungen finden. Und ich kann schon jetzt sagen, es wird keine Lösung geben, die alle befriedet, auch in den christlichen Gemeinden nicht. Sind Klimakleber gut oder sind sie Verbrecher? Und da kann man ja von ganz vielen verschiedenen Seiten betrachten. Und wir kommen da zu unterschiedlichen Antworten und werden auch in Zukunft noch mit vielen Fragen konfrontiert werden. Es wird ja nicht leichter werden. Paulus beschreibt das in 1. Korinther 13, Vers 12 mit einem guten Bild. Er sagt, jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber, also später bei Gott, dann werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann werde ich alles erkennen, so wie Gott mich schon jetzt kennt. Paulus sagt, wir sehen irgendwie, auch selbst wenn wir die Bibel lesen, wie so in einen trüben Spiegel hinein. Und wir erkennen nicht alles hundertprozentig, was Gottes Wille ist. Es ist, unser Blick ist begrenzt. Wir sehen auch mit dem Blick in die Bibel nicht in jeder einzelnen Frage bis zum Schluss, was ist Gottes Wille. Trotz des Heiligen Geistes, den wir als glaubende Menschen hier haben. Wir werden bei Fragestellung unterschiedlicher Meinung manchmal bleiben. Und leider wird es wahrscheinlich auch so weitergehen, dass sich deswegen immer wieder Gemeinden trennen, meinen, sie müssen neue Gemeinden gründen, dass sie dann wirklich biblisch sind und die reine Lehre vertreten und vielleicht gar nicht merken, wie der Leib Christi auseinandergetrieben wird. Und wir können es ja in der Kirchengeschichte wunderbar entdecken, nehmen wir nur das Beispiel Abendmahl. Über die verschiedenen Jahrhunderte hinweg gab es immer wieder Streitigkeiten. Wie ist das Abendmahl denn zu verstehen? Es hat sich zur Reformationszeit nochmal sehr zugespitzt, aber nicht nur eben zwischen evangelisch und katholisch, sondern auch innerevangelisch. Dagegen ist um die Frage, wie müssen wir denn die Worte von Jesus verstehen, wenn er sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Legen wir dieses Ist wörtlich aus oder sinnbildlich, symbolisch? Luther war gegen eine Wandlung, wie es in der katholischen Kirche gesagt wird, wenn da der Priester die Einsetzungsworte spricht, dann wird nach katholischer Lehre gesagt, dann wird es Blut und Leib Christi. Das war nicht Luthers Meinung, sondern er sagt, wir nehmen Brot und Wein zu uns, und durch ein Geheimnis wandelt Gott dann in uns dieses in Blut und Leib. Jetzt kommt der Schweizer Reformator Ulrich Zwingli und sagt, nee, lieber Martin, das ist jetzt ganz schlimm, was du hier sagst. Das geht ja gar nicht. Das kannst du doch nicht wörtlich verstehen, dieses, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Das musst du doch symbolisch verstehen. Im 1. Korintherbrief steht doch auch, solches tut zu meinem Gedächtnis, ist ein Erinnerungsmahl, aber wir nehmen doch nicht das Blut und den Leib Christi in uns auf. Und dann gibt es noch den anderen Schweizer Reformator, Johannes Calvin, der hat gesagt, ich habe nochmal eine Zwischenmeinung, die jetzt nochmal zu erklären, das würde zu lange dauern. Und 1529, da trafen sich in Marburg auf der Burg zum Religionsgespräch Martin Luther und Ulrich Zwingli und die wollten eine Lösung irgendwie in diesem Abendmahlsdebatte haben. Dann haben sie keine miteinander gefunden. Und Luther hat hinterher gesagt, naja, mit Menschen wie Zwingli, die so ein Verabendmahlsverständnis haben, feiere ich kein Abendmahl mehr. Und dann haben sich Vertreter der Position von Zwingli und Calvin miteinander getroffen. Die waren zwar auch unterschiedlicher Meinung, haben aber gesagt, jetzt feiern wir aber trotzdem miteinander das Abendmahl. Dann hat der Luther gesagt, ja, dann feiere ich mit den Leuten, die Auffassung von Calvin haben, auch kein Abendmahl mehr. Und dann haben bis 1973 die Reformierten, also die nach Calvin und Zwingli kommen, kein Abendmahl mit den Lutheranern gefeiert. Und wir sehen das ja auch hier in Grünstadt wunderbar an den beiden Kirchen, die Martinskirche, die lutherisch geprägt ist, und die Friedenskirche, die reformiert geprägt ist. Aber die konnten bis 1973 kein Abendmahl miteinander feiern. Erst dann wurde dieser Streit um die Auffassung des Abendmahls in gewisser Weise überwunden. Nicht in der Form, dass man jetzt sagt, wir haben gemeinsam ein Abendmahlsverständnis. Sondern man hat gesagt, jeder feiert halt eben nach seinem Verständnis. Und dann feiern die einen mit einem Verständnis von Luther, die anderen mit einem Verständnis von Calvin und die anderen mit einem Verständnis von Zwingli. Und wenn man heute hier mal durch die Reihen gehen würde, da wüssten die meisten gar nicht, auf welchem Verständnis feiern sie überhaupt. Ist ja auch spannend. Ihr merkt, das ist gar nicht so einfach. Und wie man sich da zerstreiten kann. Und beim Vorstellungsgespräch wurden Marion und ich auch nicht gefragt, welches Abendmahlsverständnis wir teilen. Geschweige denn, ob wir überhaupt dasselbe haben. Wir wurden auch nicht gefragt, wie steht ihr zum Thema Taufe? Oder nach der Frage nach der Homosexualität, der Klimafrage, der Frage nach dem Lebensende mussten wir alles nicht beantworten. Und der Jonathan auch nicht. Warum macht es niemand? Weil eine einzelne Frage der Bibelauslegung in ganz, ganz vielen Fragen keine Frage der Anstellung der Hauptamtlichen sein darf oder geschweige denn die Mitgliedschaft oder die Mitarbeit in einer Gemeinde betreffen darf. Und ich weiß, diese Aussage ist jetzt für manche unter uns wirklich schwer zu ertragen. Deshalb sage ich auch, es gibt Grenzen. Ich habe ja eben nicht gesagt, alle Fragen sind diskutabel, sondern manche Fragen sind auch nicht zu diskutieren. Zum Beispiel, dass wir sagen, wir glauben alle nur an einen Gott und wir beten dann halt eben Maale an und dann unseren christlichen Gott, Yahweh, und dann beten wir noch irgendwie wie die Hinduisten. Das geht nicht, da ist Religionsvermischung. Da tun auch gegensätzliche Meinung und so, was alles zwischen den Religionen dagegen steht. Das geht zum Beispiel nicht. Wie gehen wir jetzt aber mit Streitfragen untereinander um? Und zunächst einmal finde ich es wichtig, dass wir überhaupt die Begründung der anderen Position kennen. Dass wir den anderen fragen, sag mal, wie kommst du eigentlich zu dieser Erkenntnis? Wie begründest du das mit dem Blick in die Bibel? Und dass wir das erstmal dann nicht direkt dagegen keifen, sondern erstmal darüber nachdenken. Zum anderen müssten wir sich selber mal fragen, müsste ich nicht in Betracht ziehen, dass der anderen im trüben Spiegel vielleicht mehr erkennt wie ich? Sollte ja zumindest möglich sein. Und wichtig wäre mir auch, dass wir vor allen Dingen gemeinsam beten. Dass wir um die Einheit der Gemeinde und untereinander beten, dass wir das von Gott erbitten, dass wir es von ihm erwarten. Und es gibt aus meiner Sicht zwei Dinge, die sehr hilfreich sind. Zum einen wäre es hilfreich, einmal zu schauen, ist es eine Frage, an der unser Heil, unsere Rettung durch Jesus hängt? Ist es eine Kernfrage des Glaubens? Und zum anderen würde ich ja mal fragen, oder würde ich empfehlen, lasst uns doch erstmal miteinander schauen, Wo haben wir denn Gemeinsamkeiten? Und da können wir bei den Kernthemen des Glaubens anfangen. Glaube ich, dass alle Menschen von Gott geliebt sind? Glaube ich, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dann können wir den nächsten Schritt gehen. Glaube ich, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und dass er leiblich auferstanden ist? Und dann können wir den nächsten Schritt gehen. Und dann können wir so Schritt für Schritt miteinander gehen. Manche halten das vielleicht affig, ich finde es aber wichtig, dass wir erstmal gucken, wo sind wir denn gemeinsam unterwegs? Und dass wir dann mal gucken, wenn wir dann bei der Streitfrage angekommen sind, auch da, wo sind wir denn dann auch da noch gemeinsam unterwegs, bis zu welchem Punkt? Und dass wir dann mal überlegen, ist es so eine Streitfrage, hängt da mein ganzer Glaube dran? Können wir es wirklich nicht ertragen, dass wir da unterschiedliche Meinungen sind, weil wir eine unterschiedliche Auffassung davon haben, wie die Bibel an dieser einen Stelle ausgelegt werden muss? Ich finde es schlimm, dass wir 400 Jahre lang innerevangelisch kein Abendmahl miteinander gefeiert haben zwischen Lutheranern und Reformierten. Und ich finde es mit vielen katholischen Geschwistern schlimm, dass wir auch heute zwischen evangelischer und katholischen Gemeinden keine Abendmahlsgemeinschaft haben. Und ich freue mich, dass wir in der Stadtmission es uns gegenseitig zugestehen, dass Eltern ihre Kinder taufen oder dass Eltern die Entscheidung ihren Kindern selber überlassen, wann und ob sie getauft werden wollen. Und traurig ist da, wo uns die Taufe heute voneinander trennt. Ich finde, wenn wir in den Grundfragen des Glaubens uns einig sind, dann können wir in den Rändern unterschiedliche Meinungen aushalten. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man jetzt mit jedem von uns, wenn ihr mit eurem Nachbarn zur Linken, zur Rechten, nach vorne, nach hinten, mal die ganze Bibel durchgehen würdet und euch gegenseitig fragen würdet, wie siehst du das? Ich glaube nicht, dass auch nur einmal irgendjemand zusammenkommt, der sagt, wir kommen in allen biblischen Fragen überein. Weil wir manche Dinge einfach unterschiedlich sehen, aus unterschiedlichen Gründen. Und wer aus jeder Frage des Glaubens eine Kernfrage macht, der hat irgendwo auch keinen Kern. Der sagt, alles ist gleich wichtig. Und ich glaube nicht, dass das Jesus gerecht wird, denn dann tötet der Buchstabe die Einheit und die Gemeinschaft untereinander. Deshalb lasst uns genau miteinander hinschauen, was in der Bibel steht. Lasst uns um die Wahrheit ringen, aber lasst uns vor allem um die Einheit bitten, sie von Gott erwarten und alles von uns aus tun, um fair miteinander umzugehen und Einheit zu leben. Denn nur so können wir die Fragen, die uns jetzt und auch in der Zukunft beschäftigt, miteinander angehen und dass es eben nicht dazu kommt, dass sich immer mehr Gemeinden voneinander trennen und jeder meint, nur wir sind richtig. Denn das ist keine Gemeinde. Davon bin ich überzeugt.